Die Plastikverschmutzung in den Ozeanen hat mittlerweile ein bedrohliches Ausmaß. Das geht aus einer Studie des Alfred-Wegener-Instituts für Meeresforschung hervor.
Die Gletscher in der Schweiz schmelzen immer schneller.
Sie haben innerhalb von 2 Jahren Hitzewellen, so viel Eis verloren,
die im gesamten Zeitraum von heute werden mehr und mehr Wetterkatastrophen erleben. Das heißt zum Beispiel, dass heute
verschärft Kontrollen bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen.
Kiew in den Morgenstunden, Sirenengeheul. Die Eskalation, die alle befürchtet haben, ist da.
Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ist die Welt am Arsch? Wir sind in Folge 2, Fakten. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Und an dieser Stelle haben wir jetzt ein kleines Quiz für euch geplant, um uns wirklich mal ein realistisches Bild von der Lage zu machen. Jeder von uns hat sich 2 Fragen zum Zustand der Welt überlegt, die andere Person dann beantworten muss. Mal schauen, wie gut wir sind. So, meine Liebe, ich starte einfach mal. Und
bitte.
Zwar habe ich eine Frage dir mitgebracht zum Thema Müll, Import und Export.
Müll? Mhm. Okay.
Plastikverschmutzung, Müll, so das Thema. Wie viel Prozent Deutschlands gesamter Müllimporte und Exporte war im Jahr 2018 je Kunststoff?
Die Zahlen stammen aus dem offiziellen Bericht des BDE, dem Bundesamt der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft.
Okay, und da das echt eine schwierige Frage ist, habe ich dir 3 Auswahlmöglichkeiten mitgebracht. Und zwar A, Import ist 6% Plastikanteil, Exporte 9% Plastikanteil. B, Import ist 2% Plastikanteil, Export 4%. Oder C, Import ist 3% Plastikanteil und Export 1%.
Ich denke, weil jetzt bei A die Zahlen am höchsten waren, tendiere ich stark zu A. Ich habe das Gefühl, Plastik ist doch ein großes Thema in Deutschland, auch weltweit. Und unsere Plastikentsorgung, die dann vielleicht in anderen Ländern stattfindet, ich nehme A.
Habe ich tatsächlich, am Anfang hätte ich so intuitiv auch gedacht, hey, viel mehr. Wir haben ja vorhin schon ganz kurz drüber geredet, wo es so ein bisschen eher in die Richtung ging, 40%. Tatsächlich ist es 2% im Import, also 2% Plastikimport und Export 4%.
Okay.
Ich hätte auch gedacht, dass Plastik so viel mehr ausmacht. Aber man muss vielleicht so 1-2 kleine Sachen dazu noch anmerken. Und zwar waren die Gesamtexportzahlen ein bisschen anders als die vom Import. Also Deutschland exportiert insgesamt mehr Müll, als das importiert. Das heißt, da fällt ja dann auch schon mal die 4% halt anders ins Gewicht als beim Import. Wenn man jetzt so safe Zahlen nehmen will, sind es 0,5 Millionen Tonnen, die Deutschland importiert und 1,1 Millionen, die es exportiert.
Okay.
Und dann, das haben wir vorhin auch kurz schon ja gesagt, ist so die Frage, okay, welchen Qualität hat es?
Ja.
Vielleicht ist es besser aufbereitet, was Deutschland Plastik auch importiert, als das, was es halt nach Malaysia schifft. Und es geht super viel von unserem Müll nach Asien.
Okay, ja.
Also 20% von allem, was wir an Müll nach Asien exportieren, ist Plastik.
Oh.
Im Vergleich dazu importiert Deutschland fast nur Pflanzenabfälle von Asien.
Okay.
Und das Gewicht ist irgendwie, passt so gar nicht.
Das kommt mir komisch vor.
Ja. Aber erstmal, denke ich, würde man die Zahl höher schätzen, als sie tatsächlich ist.
Das finde ich jetzt grundsätzlich auch sehr interessant. Okay, dann starte ich jetzt mal mit meiner ersten Frage. Alexa, kennst du die Doomsday Clock?
Ich glaube, ja, hat es nicht was damit zu tun, wie viele Jahre wir noch ein bisschen alle Ressourcen oder so aufgebraucht haben?
Es geht in die richtige Richtung. Die Doomsday Clock oder auf Deutsch Weltuntergangsuhr ist eine symbolische Uhr von der Zeitschrift des Berichtsblatts für Atomwissenschaftler. Und das spielt dann diese Redewendung 5:12 an, wenn eben etwas besonders Schlimmes bevorsteht. Und alle paar Jahre wird diese Uhr eben in Abhängigkeit von der Weltlage vor- oder zurückgestellt und soll halt so symbolisch andeuten, wie nah die Menschheit an einer globalen Katastrophe ist. Mhm. Vor allem bezieht man sich da auf einen Atomkrieg oder eine Klimakatastrophe. Im Jahr 1947 wurde die Uhr das erste Mal präsentiert und damals auf 7:07 eingestellt.
Oh mein Gott.
Ja, damals ging schon so los. Jetzt aber kommt meine Frage. Auf welcher Uhrzeit steht die Doomsday Clock, die vom Aufsichtsrat des Berichtsblattes für Atomwissenschaftler unterstützt von 17 NobelpreisträgerInnen gesteuert wird, gerade eben?
Okay, also wie ich das jetzt verstanden habe, ist es quasi, wie viele Minuten oder Stunden sie vor 12 steht, muss ich sagen, oder?
Richtig, aber eher in Minuten, richtig.
okay, 3 Minuten Schätzung?
Mhm. Leider verschätzt, es sind nur noch 1,5 Minuten. Also hast du doppelt so viel Zeit noch angenommen. Die WissenschaftlerInnen gehen davon aus, oder haben die Uhr am 24. Januar 2023 auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt und seitdem auch nicht mehr geändert. Das ist der nächste Wert an Mitternacht, den diese symbolische Uhr jemals erreicht hat.
Okay, it's my turn again. Mhm. Ich habe schon wieder ultra viele Zahlen, merke ich. Es leben die Schachtelsätze. Ich fange mal an. Wie viele Körperverletzungen fanden zwischen 2015 und 2019 auf oder bei Asylsuchenden in Deutschland statt?
Uiuiui.
Bezogen habe ich mich auf Zahlen aus dem Paper Leben in Gefahr von 2020 von der Amadeo Antonio Stiftung, welche sich für das Recht von geflüchteten Menschen einsetzt.
Okay.
Ich gebe dir auch wieder eine Auswahl.
Okay.
Entweder 1895, merkt ihr mal so grob knapp unter 2000, B ist 3754, also kratzt an der 4000. Und C wäre 2152.
Okay. Und es geht um Gewaltangriffe auf Asylsuchende.
Körperverletzungen.
Körperverletzungen.
Also, genau, ich habe jetzt so Sachen wie zum Beispiel Brandüberfälle oder anderweitige.
Stimmt, von so Brandüberfällen hat man das eine oder andere Mal mitbekommen.
Ja, so gerade Sachsen, Thüringen, die Richtung war damals bei der Flüchtlingswelle ja sehr, sehr viel los auch.
Also wenn das jetzt an die 4000 gehen würde, dann wäre ich sehr geschockt. Ich hoffe jetzt einfach mal, es ist die kleinste Zahl, also damit die A.
Ja.
Ehrlich?
Oh Gott.
Ja.
Es ist finde ich, immer noch eine, also ja.
Ja, unglaublich erschreckend, trotzdem
eine
noch.
Eine sehr hohe Zahl. Aber auch da, es ist tatsächlich die kleinste Zahl. Du
zumindest
hast
das.
Jetzt richtig geraten quasi. Und ja, genau. Also ich glaube, wichtig ist da noch zu sagen, weil ich habe mir dann auch mal gedacht, okay, 1000 noch was, wie viel Körperverletzungen sind denn in diesen 4 Jahren überhaupt komplett passiert
oh,
in
ja.
ganz Deutschland?
Ja.
Da habe ich dann Statista-Werte genommen.
Okay.
Und das waren über 3 Millionen Körperverletzungen.
Oh.
Genau, also ich glaube, auch da muss man dann halt nochmal so ein bisschen den Schritt weitergehen und sagen, okay, das sind ja wirklich Asylsuchende, also Menschen, die gerade einen Asylantrag stellen. Und da sind alle Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Wir haben knapp 30% deutsche StaatsbürgerInnen mit Migrationshintergrund. Diese ganzen rassistischen und auch teilweise vom Nazi-Gedankengut getriebenen Gewalttaten gegenüber diesen Menschen sind da alle nicht mit aufgefasst, sondern wirklich nur Menschen, die gerade im Asylantragsverfahren sind, auch Asylsuchende sind.
Ja.
Genau. Und ich habe dann nämlich auch noch nach der Zahl für Körperverletzungen oder Gewalt gegen Menschen mit dem Migrationshintergrund in Deutschland gesucht.
Okay.
Und das war verrückt, weil Google mir gar nichts angezeigt hat, sondern diese Fragestellung, die ich gestellt habe, immer umformuliert hat in, wie viele Körperverletzungen werden von Menschen mit Migrationshintergrund ausgeübt quasi. Also sie haben mir das Wort im Mund rumgedreht. Und,
das ist ja super seltsam.
Ja, ich glaube, dass da der Fokus extrem wenig auf Rechte von Menschen, die halt mittlerweile dann nicht leben, schon ihren Asylantrag durchhaben oder Migrationshintergrund haben, dass der viel zu wenig beachtet wird.
Und das, ja, schade.
Ja, genau. Also hat alles so ein bisschen Schatten- und Lichtseiten in dem Thema, würde ich sagen.
Gut, eine Frage habe ich noch. In Deutschland haben Frauen seit mehr als 100 Jahren, genau seit 1918, das aktive und passive Wahlrecht, also können wählen und gewählt werden. In wie vielen Ländern der Welt dürfen Frauen auch am heutigen Tag noch immer nicht wählen? Sind das 3 Länder, 13 Länder oder 23 Länder?
Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen gebiased, weil wir ja, was wir nachher ansprechen werden, ich glaube, dass ich das in diesem Buch schon mal gehört habe, diese Frage.
Okay.
Und dass es, glaube ich, weniger Länder sind, als ich intuitiv sagen würde. Also intuitiv hätte ich jetzt tatsächlich gesagt 23 Länder noch, die vielleicht auch nicht sozialdemokratisch sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es 13 sind. Oder sind es 23?
Nein, es sind tatsächlich 3.
Oh mein Gott!
Tatsächlich sind es noch 3 Länder, wobei, ja, ganz verlässlich kann man da nicht die aktuellste Aussage machen, aber es schwankt um die 3 Länder, wo Frauen kein Wahlrecht haben.
Also tatsächlich auch besser, als ich gedacht
habe. Das ist auch viel besser, als ich gedacht habe. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall als eine Quizfrage hier mit aufnehmen. Okay. Und vor allem auch, wenn man sich vorstellt, auch hier in Deutschland, vor 1918 hat hier keine Frau gewählt. Also,
nicht so lang her, ne?
Das ist gar nicht lang her. Meine Uroma, die ja auch schon angesprochen wurde in der letzten Folge, die hat gelebt, als sie noch nicht wählen durfte, einen Teil ihres Lebens. Also Wahnsinn. Da ist eine Verbesserung, die ich einfach so vielleicht irgendwie eher hingenommen habe, dass ich jetzt bei der letzten Wahl meine Stimme abgeben durfte.
Ja, wow. Muss man halt natürlich immer noch sehen, okay, wo steht es nur auf dem Papier und wo wird es
natürlich umgesetzt? Das stimmt natürlich schon. Ja. Das, ja.
Nice, cool. Manche Sachen sind besser, als man denkt.
Das Quiz fand ich jetzt sehr interessant, weil ich habe bei einigen Themen gemerkt, dass ich da ein falsches oder sogar zu schlechtes Bild der Lage hatte. Aber dann gibt es wieder Themen wie die Doomsday Clock, die ich hatte, wo ich echt gedacht habe, ja, also scheiße, was jetzt? Also klingt jetzt mal gar nicht gut.
Ja, das finde ich ist halt auch immer so ein bisschen in den unterschiedlichen Kontexten zu betrachten. Also gewisse Zahlen erscheinen einem manchmal vielleicht erstmal ultra viel oder sehr wenig.
Stimmt.
Oder auch mit den Prozentsätzen. Aber natürlich ist die Frage so, wie viel ist ein Prozentsatz von ultra 4 Millionen Tonnen? Ist ein Prozentsatz von 4% immer noch viele Millionen Tonnen Müll? Und dadurch kriegen diese Sachen auch immer andere Gewänder. Und ich finde, das ist auch immer wichtig, wenn man Medien hört, irgendwie zu hinterfragen, okay, im Vergleich zu was wird das denn jetzt gerade gesetzt und welcher Faktor spielt vielleicht auch noch mit eine Rolle, der gerade nicht angesprochen wird.
Das finde ich sehr interessant und ich finde, der Aspekt ist auch bei beiden von deinen Fragen extrem rausgekommen. Also
danke.
Ja.
Und tatsächlich, die Doomsday Clock hat mich sehr, sehr überrascht und auch schockiert. Also da kann man schon auch mal sagen, manche Sachen lassen einem schon dieses Gefühl geben, dass es sehr schlecht läuft momentan.
Absolut. Da bleibe ich ehrlich gesagt erstmal noch bei meiner Meinung.
Ja, so zu diesem Thema nochmal vielleicht falsches Bild und vielleicht auch
inwiefern die Berichterstattung der Medien dazu beiträgt, erinnert mich das an das Buch Factfulness von Hans Rosling. Mhm. Schau mal hier, kennst du das Buch?
Ah, danke. Ja, ich glaube, ich habe das sogar zu Hause. Also, das auf dem Cover steht, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Hast du das Buch gelesen?
Ja, tatsächlich habe ich es als Hörbuch gehört.
Okay, und wie lernen wir, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist?
Ja, er nennt da so ein paar Punkte und hat da quasi so seinen eigenen kleinen Leitfaden. Und wichtig sind ihm, dass man Fallen identifiziert, die das menschliche Denken in die falsche Richtung lenken. Und so zum Beispiel ist das der Instinkt der Kluft oder auch der Instinkt der Negativität oder der Verallgemeinerung. Unser Fokus liegt halt oft auf schnellen und vermeintlich einfachen Lösungen. Mhm. Abgrenzung zu anderen, negativen Aspekten. Und das hat uns auch früher in der Evolution geholfen, schnell zu reagieren, wenn irgendein Tiger kam. Aber heutzutage stellt es uns im Denken halt ganz oft Fallen.
Ja, ich habe gerade noch mal reingeblättert. Also zu Beginn des Buches gibt es auch ein Quiz, ungefähr so wie das, was wir gerade gemacht haben. Und da war es ja so, dass man erkannt hat, dass wir Menschen überzufällig häufig in unserer Prognose zu pessimistisch sind. Also beispielsweise hat sich die in extremer Armut lebende Bevölkerung seit Anfang 2000 nahezu halbiert. Aber das wussten nur weniger als 10% der Menschen weltweit. Und also auch ExpertInnen auf dem Gebiet oder Lehrkräfte und PolitikerInnen. Das finde ich in dem Moment erstaunlich, dass es auch so. Und da waren wir nicht die Einzigen, die uns da manchmal auch irgendwo verschätzt haben. Aber was sagt das Buch jetzt, weißt du das, zu einem aktuellen Thema wie dem Klimawandel? Das Buch ist ja doch schon ein paar Jahre alt.
Mhm. Ja, das war auch ein Thema, was immer so, wo das Buch so ein bisschen eine Frage offen gelassen hat. Denn er hat viel über Armut geredet oder auch über Bildung und Gesundheit, Krankheiten. Aber das Thema Klimawandel war tatsächlich auch eines der Themen, welche sich in dem Buch, wo er auch eher eine negative Sicht dazu hatte und auch negative Fakten gebracht hat.
Schade.
Ja, die Zahlen und Prognosen sind ja für den Klimawandel tatsächlich nicht sehr gut. Und wenn man da zum Beispiel an das wahrscheinliche Überschreiten von dem 1,5-Grad-Ziel denkt. Aber ich habe auch ein paar Bücher gelesen, die zum Beispiel Lösungsansätze gerade für das Zeitalter der Klimamigration, was uns wahrscheinlich erwarten wird, bringt. Also viele Menschen werden halt einfach kein Essen mehr haben, nicht mehr leben können in bestimmten Ländern und dann werden sie migrieren müssen, zwangsweise. Und am Ende unserer Podcast-Reihe gebe ich euch gerne auch noch so ein paar Buchtipps mit nach Hause, einfach um auch mal eventuell nicht mehr ganz so viel Angst zu haben, sondern die Sachen auch so ein bisschen lösungsorientiert zu betrachten.
Sehr schön, ich bin gespannt. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, diese in gewisser Weise menschlichen Instinkte, die du davor angesprochen hast, auch wenn sie heutzutage eher dysfunktional sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die extrem nochmal getriggert werden durch diese aktuelle Berichterstattung. Also wir werden damit so vielen Mengen an Nachrichten ja wirklich überhäuft, jeden Tag größtenteils irgendwie schlechte Nachrichten, dass es mich tatsächlich auch überhaupt nicht wundert, wenn wir von der Welt ein sehr verzerrtes Bild haben.
Mhm. Ja, die gehen ja teilweise gehen bestimmte Berichterstatter auch so richtig auf diese Instinkte drauf und sagen quasi so, jetzt, wenn wir jetzt nicht handeln und so, also diese ganzen Sachen, die diesen Fluchtinstinkt oder Kampfinstinkt, die man dann durch den Instinkt der Verallgemeinerung und Negativität und so bekommt, die halt triggern, ne? Und das ist natürlich ein Problem. Das ist für die Medien.
Absolut.
Für die Medien in dem Fall gut, weil Leute hören sich die Nachrichten dann an oder den Artikel oder whatever. Aber es ist für unser Seelenheil und auch für den Austausch in der Gesellschaft, denke ich, nicht immer so von Vorteil.
Das Gute ist ja, wir haben uns mit einer Psychotherapeutin aus Ulm verabredet und können da unter anderem auch über das Thema sprechen. Wir haben noch andere Dinge dabei, die uns bei der Recherche bisher aufgefallen sind. Und ich bin jetzt richtig gespannt, was sie sagt. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Unsere erste Frage. Wir haben bei unserer Recherche mit verschiedenen Menschen gesprochen und unterschiedliche Ansichten gehört. Was wir uns da zunächst gefragt haben, ist, wissen Sie, ob das Alter und die Lebenserfahrung irgendwie Einfluss auf die Meinung nehmen, die ein Mensch zum Zustand der Welt hat? Also können Sie so etwas vielleicht auch bei Ihren PatientInnen beobachten?
Also ich denke, im Allgemeinen gibt es schon Altersunterschiede, die natürlich auch durch die Prägung in der eigenen Entwicklung bedingt sind. Es wird ja zwischen verschiedenen Generationen, Gen X, Millennials und so weiter unterschieden. Meine Beobachtung hier ist, dass die Patienten, die psychische Erkrankungen haben, die auch dazu führen, dass sie eine Therapie brauchen, eher ähnlich sind. Über verschiedene Alterskohorten hinweg, würde ich jetzt mal sagen. Die haben ähnliche Sorgen, die machen sich ähnliche Gedanken über verschiedene Bereiche und haben da auch ähnliche Einstellungen tatsächlich.
Wie erleben Sie die Bandbreite an verschiedenen Meinungen zum aktuellen Weltzustand? Und warum gibt es so viele verschiedene Sichtweisen?
Weil ja im Normalfall Menschen, die jetzt nicht im therapeutischen Setting unterwegs sind, vor allem auch Verdrängungsmechanismen nutzen, also ignorieren, vermeiden von Problemen als Strategie auch einsetzen. Es ist ja eigentlich schon länger so, dass es eher immer weniger Menschen gibt, die so den Antrieb haben, was zu verändern, die den auch über die Pubertät, in der das ja normalerweise so anfängt, dieser Veränderungswunsch hinaus, den behalten und den weitertragen und es sich auch zur Aufgabe machen, Veränderungen zu initiieren.
Also heißt das, die Pubertät ist der erste Zeitpunkt, wo viele Menschen beginnen, den Zustand der Welt zu hinterfragen? Oder gibt es auch schon jüngere Kinder, die durch das, was sie so mitbekommen, irgendwie Sorge um den Zustand der Welt haben?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Ich habe auch Kinder und ich weiß, dass die schon länger sich mit diesem Gedanken tragen. Ich weiß es auch von anderen Patientinnen auf jeden Fall. Das ist auch die Gruppe, die tatsächlich sich am meisten Sorgen macht um die Zukunft. Also Patienten mit Kindern, die sehr jung sind, noch nicht ganz erwachsen oder gerade erwachsen. Das ist so die Gruppe, wo ich merke, dass da am meisten Sorgen auch da sind, am meisten Ängste, die tatsächlich auch ein Ausmaß haben, dass wir da in der Therapie drüber sprechen, dass wir darüber arbeiten. Da ist es auf jeden Fall da. Und auch bei jüngeren Kindern, ja. Die stellen Fragen, die sind verunsichert, die sind wütend, die wollen was tun.
Wie unterstützen Sie PatientInnen dabei, mit belastenden Umständen von außen, also sagen wir mal Diskriminierung gegenüber Frauen oder zunehmendem Rechtsdruck oder was auch immer, besser klarzukommen?
Einerseits ist es natürlich so, dass da die sozialen Medien ein großes Problem darstellen, aber auf der anderen Seite animiert es jetzt mich persönlich auch dazu, eher was zu sagen, weil ich merke, dass dieses Stillsein, sich zurückhalten und nichts zu sagen, nicht über solche Themen zu sprechen, es überhaupt nicht besser macht. Im Gegenteil, wenn die andere Seite, wenn diese anderen Stimmen, die abwertend sind, die dysfunktional sind, so laut sind, dann wird es nur immer schlimmer. Und ja, auch Menschen, die eher zurückhaltend sind, dann zu stärken und zu sagen, doch, es ist richtig, da was zu sagen, es ist richtig, sich abzugrenzen. Es ist vielleicht in einem ersten Schritt auch mal wichtig, das im Inneren zu tun und zu sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Das ist auch ein Teil der Therapie.
Gibt es denn PsychotherapeutInnen, die sich auf Menschen spezialisieren, die aufgrund von der aktuellen Weltsituation leiden? Oder ist das dann vielleicht auch ein Grund für den momentanen Anstieg des Therapiebedarfs?
Ja, ich weiß, es gibt Kolleginnen von mir, die sich parallel zu Fridays for Future auch zusammengeschlossen haben. Es gibt einen Zusammenschluss, der nennt sich Psychologists for Future, ähnlich wie es ja auch Wissenschaftler gibt, die da arbeiten. Und die haben in den letzten Monaten, in den letzten Jahren vor allem viel dabei geholfen, auch die Medienkompetenz von Menschen, die sich einsetzen, zu stärken. Das weiß ich, das habe ich mitbekommen über eine Kollegin, damit die, wenn die zum Beispiel in Interviews sind, sich gegen populistische Äußerungen zur Wehr setzen können, damit die sich nicht darauf einlassen, wenn sie abgewertet werden aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder sonst irgendwas und das quasi als Argument genommen wird, dass das, was sie sagen, nicht wertvoll ist, nicht richtig ist und so weiter. Das weiß ich, dass es da Kolleginnen von mir gibt, die das unterstützen. Insgesamt ist es so, der Therapiebedarf hat eigentlich nicht zugenommen. Da gibt es natürlich Forschung dazu, da gibt es Statistiken dazu. Aber es reden mehr Menschen darüber, dass sie Unterstützung brauchen. Es machen auch mehr Menschen transparent, dass sie überhaupt in Therapie gehen. Das ist eigentlich eher das. Das ist so ein bisschen, ich habe das in letzter Zeit gelesen, wie der Effekt, der damals entstanden ist, als man aufgehört hat, Kindern aufzudrängen, dass sie mit der rechten Hand schreiben müssen. Da gab es auch dann einen Anstieg von Linkshändern, sage ich jetzt mal, bis dann aber irgendwann der Deckeneffekt erreicht war und tatsächlich die Personen diagnostiziert waren, die linkshändig sind. Und so ähnlich ist das jetzt auch. Es ist einfach sichtbarer geworden, es ist transparenter. Die Vorurteile gegenüber Psychotherapie werden angesprochen und das Stigma wird angesprochen. Und es gibt viel Arbeit daran, das eben nicht als was zu sehen, was ein persönliches Verfehlen ist, eine persönliche Schwäche, sondern dass es eben gerade stark ist, an seinen Problemen zu arbeiten und zu versuchen, mit sich und seiner Umwelt besser klarzukommen.
Alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, meinten, dass die aktuelle Berichterstattung und die Nachrichten als überwiegend negativ erlebt werden von ihnen und sich dadurch mehr oder weniger auch belastet fühlen. Und ich meine, das kann doch auch einfach nicht gut sein. Morgens aufwachen, Handy an und das Erste, was man sieht, sind beispielsweise irgendwelche Kriegsvideos. Was meinen Sie?
Teilweise, und das sehe ich jetzt bei meinen Kindern, gibt es ja Menschen, die sind da quasi mit aufgewachsen, mit dieser Art von Umgang mit Informationen. Ich bin da, weil ich eben Gen X bin, natürlich reingewachsen, aber auch ich sehe an mir, wie sehr mich das überfordert. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Es gibt ja Menschen, denen macht sowas nichts aus, aber ich würde auch generell sagen, es ist ein Problem, wie viel Medienkonsum tatsächlich da ist. Ich würde jetzt nicht sagen, er ist per se falsch, aber man braucht schon viel, viel Stärke, viel eigenen Willen und auch viel Wissen, um filtern zu können. Ich denke, das ist das Hauptproblem. Nicht nur filtern überhaupt, was man sieht, sondern auch zu sagen, okay, was ist jetzt gerade das Richtige für mich? Ja, weil ich finde Wissen wichtig. Und natürlich sind das gute Quellen für Wissen, auch für aktuelles Wissen. Und es ist ja auch wichtig, überhaupt zu wissen, wo gibt es gerade Konflikte, an die man denken sollte, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Aber tatsächlich ist es so, dass ich, wenn ich Patienten habe, denen es besonders schlecht geht, dass ich eher dazu rate, mal gar keine Medien zu konsumieren. Also wirklich überhaupt keine. Keine Nachrichten, keine Tageszeitung, keine Social Media, nichts. Bis die wieder an einem Punkt sind, wo sie diesen Filter wieder selbst steuern können.
Ja, also ich denke, über unsere eigene Mediennutzung sollten wir auch dringend mal sprechen.
Wahrscheinlich, ja.
Das machen wir dann nächste Folge.
Tschüss.
Tschüss.